Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 Menschen und Horizonte, zu Gast heute ein Stammeshäuptling, Heiler und Dichter. Und so tönt seine Kunst.
Hallo!
Der Galsan Chinak mit dem Anfang von einem von seinen Gedichten. In der Mongolei auf die Welt gekommen, ist er vor 50 Jahren auf Deutschland. Aber mit der deutschen Sprache hat er am Anfang ziemlich Mühe gehabt.
Schon deswegen, weil es einen Laut gab, den es in allen nomadischen Sprachen nicht gab. Das ist der Laut F. Also ich konnte nicht sagen Fisch. Es wurde bei mir immer Pisch.
Heute beherrscht der Galsan Chinak die Sprache nicht nur, sondern er ist sogar ein bekannter deutscher Schriftsteller. Über seinen weiten Weg aus der einfachen Jurte in der Mongolei bis zum gefeierten Autor im deutschsprachigen Europa erzählt er uns in dieser Stunde. Redaktion Brigitte Fühler, am Mikrofon Regi Sager.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh.
Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful died.
I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't let's slip away.
Sie hören «Menschen und Horizonte», unsere Porträtsendung hier auf Tieres Eis mit dem Galsan Jinak, Schaman, also Heiler, Dichter und Stammeshäuptling. Der Galsan Jinak stammt aus dem Volk der Tuva, wo als Minderheit in der Mongolei lebt. Heute ist der Galsan Jinak ein bekannter Schriftsteller, schreibt auf Deutsch. Gerade ist wieder ein neues Buch von ihm herausgekommen und mit dem ist er im Moment in den deutschsprachigen Ländern auf Lesereise unterwegs. Deres Eis-Redaktorin Brigitte Flüeler hat ihn getroffen.
Es war am Mittwochnachmittag in Luzern. Ich soll auf die drei kommen, sagt die Freundin von Galsan Jinak, bei der ich ins Treffen. Er käme an dem Tag von Deutschland, esse dort bis zum Mittag und will dann nachher noch etwas abblicken. Er sei ja auch schon ein älterer Herr, werde es nächstes Jahr 70. Aber dann kommt ein Wirbelwind zur Tür rein. Der Galsan Jinak bewegt sich flink und leicht. Wie gesagt, es war eine Mittwoch. Der Mittwoch ist aber für Galsan Jinak ein kritischer Tag. Aufgrund von seiner Geburtszeit. Und darum fährt er nie etwas Neues oder Wichtiges an einem Mittwoch an. Und er reist an dem Tag normalerweise auch nicht. Und jetzt ist Mittwoch.
Da habe ich ja ganz einfach ein Mantra. Ein Verbotsmantra. Das kann ich rückgängig machen, wenn ich dieses Mantra hintereinander 21 Mal sage. Das ist das Tatyata Magane Nigajala Mandala Mandali Soha, Tatyata Magane Nigajala Mandala Mandali Soha, Tatyata Magane Nigajala Mandala Mandali Soha, Tatyata Magane Nigajala Mandala Mandali Soha. Und so weiter, 21 Mal. Und dann bin ich wieder gestärkt. Heute früh habe ich, bevor ich mich ins Auto setzte, habe ich diese Pflicht erfüllt. Und jetzt bin ich ganz zuversichtlich.
Die Fahrt von Deutschland auf Luzern ist gut gegangen. So werde ich die Aufnahmen gut gehen. Der Galsan Jinak ist Stammeshäuptling und Schaman, also Heiler und Dichter. Und sein Volk, das sind die Tuva.
Ich stamme ja einer Volksminderheit ab in der Mongolei. Die Tuva sind ein Volk von den alten Türken. Wir haben einen türkischen Sprachdialekt und wir sind schamanistisch angehaucht. Und wir haben nie eine eigene Schrift gehabt. Wenn wir was schreiben müssten, mussten wir nach einer fremden Schrift greifen. Und unsere kleine Sprache, diese Sprache haben nur wir gesprochen und keiner von den Nachbarn wollte unsere Sprache in den Mund nehmen. Deswegen waren wir gezwungen, immer sofort die Sprachen der benachbarten Völker zu erlernen. Und dann haben wir uns von der Zivilisation absichtlich weggestellt, zurückgestellt. Das ist schon vor 1500 Jahren. Da war ein großer Häuptling, der gleichzeitig Schamane war, der hat herausgefunden, dass wir gerade in einer sehr guten Zeit lebten. Und wenn wir so weiter gut leben wollten, sollten wir also die Albernheiten der anderen Völker nicht mitmachen. Also wir bleiben bei unseren Wurzeln und wir bleiben nur so, wie wir bis jetzt gelebt haben. Das ist gut. Wenn wir wie die anderen so experimentieren würden, hat dieser große Schamane und Häuptling befohlen, dann würden wir unsere Wurzeln verlieren. Also dadurch sind wir zu einer komischen Figur unter den Mitgliedern von verschiedenen Völkern geworden.
Tuva gelten als ein bisschen einfältig und dumm. Sie sind die Appenzeller der Mongolei und es gibt einen Haufen Witz über sie. Aber bei den Appenzeller sind auch sie alles andere als dumm. Tuva haben gut ausgeruhte Hirne, sagt Galsan Jinak, und können schnell lernen. Er ist der lebende Beweis dafür.
Ich bin ja so unten in der Tiefe geboren, also zeitlich, zivilisationsmäßig gesprochen, schriftlos, in der Urgesellschaft, in einer Jurte, so hinter allen Zeiten und Welten. Und dann durfte ich eine Sprache, zwei Sprachen, drei Sprachen, vier Sprachen erlernen und dann konnte ich schreiben. Dann habe ich sogar angefangen, in fremden Sprachen Gedichte zu schreiben. Und eines Tages bin ich noch sogar bis nach Europa gekommen. Heute, vor 50 Jahren, kam ich. Und jetzt, in diesen 50 Jahren, ist so manches geschehen. Es sind 32 deutschsprachige Bücher erschienen. Und diese Bücher sind in andere Sprachen übersetzt worden. Ich bin gewesen überall, in vielen Ländern. Und ich habe diese und jene Ehrungen bekommen, Preise. Bis jetzt habe ich 14 oder 15 Preise auf meinem Hals. Und ich habe dies und jenes gelernt. Ich kann Auto fahren, ich kann auf Computer schreiben und ich kann mit Fachleuten über ihre Themen mitreden. Ich kann über die Physik genauso gut reden wie über die Genbiologie, also Quantenphysik, über den Schamanismus, über Christentum und über die Politik. Also, ich habe mit mir gespielt, in einem Sinne gespielt, weil ich entdeckt habe, wie der deutsche Goethe groß geworden ist. Ich bin dahinter gekommen. Goethe hat immer zielstrebig mit sich selbst gearbeitet. Goethe war der Regisseur seines eigenen Lebens und ich bin auch ein Regisseur über meinem eigenen Leben. Ich redigiere mich, ich verbessere mich, ich gerbe mich, ich knete mich. Wir haben ja einen anderen Sprachschatz. Ich sage, ich muss mich immer veredeln, immer höher gehen. Höher ist für mich gleichzeitig auch tiefer. Ich möchte ja, indem ich so höher steige, möchte ich mit jedem Schritt gleichzeitig in mich tiefer hineingehen, um zu erkunden, wer ich denn überhaupt bin. Und ich habe die Antwort immer noch nicht gefunden. Aber jung wie ich bin, werde ich wohl das eines Tages doch herausbekommen.
Das sagt der knapp 70-jährige Ghazan Cinak optimistisch. Auf jeden Fall ist er ein erfolgreicher Schriftsteller. Seine Werke, autobiografische Romane und Gedichtbände sind in renommierten deutschsprachigen Verlagen erschienen. Wie kommt es, dass der Ghazan Cinak, der in der Mongolei aufgewachsen ist, als junger Mann auf Deutschland geschickt worden ist, um Deutsch zu lernen? Wir erfahren das gerade als nächstes im «Menschen und Horizonte» hier auf DRS1. Der Andreas Vollenweider hier im «Menschen und Horizonte». Gast ist der Galsan Cinak. Er hat in seinem Leben schon in vielen verschiedenen Welten gelebt. Welten, die so weit auseinander liegen, dass man könnte sagen, er hat sogar schon in verschiedenen Jahrhunderten gelebt. Geboren ist er in der Mongolei, in einer Jurte im Hohen Altai. Jurte, also in einem Nomadenzelt. Er ist Stammeshäuptling vom Volk der Tuva. Er ist Schaman. Er ist Schriftsteller. Gerade ist sein 33. Buch herausgekommen. Und zwar schreibt der Galsan Cinak auf Deutsch. Drehen wir das Rad der Zeit zurück. An Anfang von Galsan Cinak im Leben. Im Gespräch mit der DRS1-Redaktorin Brigitte Flüeler erklärt er uns seinen Namen, den er ursprünglich bekommen hat.
Ich bin Irgit Schnakpai Oglu Djurugwa. Irgit ist die Bezeichnung des Stammes. Schnuck ist der Vorname meines Vaters, Bai ist der Reiche und der Oglu ist sein Sohn. Und Djurugwa, Djurug ist ein Stück gegerbtes altes Schaffell und Dwa ist der Baby, also der Säugling.
Djurugwa heisst der Galsan Cinak, also bei der Tuva. Nur Schaffellbaby, das ist ja kein richtiger Name. Aber das hat einen Grund.
Vor mir sind die Zwillinge verloren gegangen. Die haben nur 10 Tage gelebt, beide Jungen. Und als die Trauer recht groß war, hat die Schamanin getröstet, trauert nicht. Die Gegangenen, die werden schnell zurückkommen. Aber diesmal in einer Gestalt, aber mit Freuden und Sorgen zweier. Und da bin ich geboren worden und da hat es geheißen, kein Mensch dürfe wissen, dass ich da bin und ich darf keinen Namen bekommen. Und so hat man so heimlich getan. Das kann man in den Altai-Bergen gut tun. Und irgendwann ist unsere Jurte mit anderen Jurten zusammengekommen und plötzlich ist ein kleiner Junge rausgerannt gekommen. Die Leute haben sich gewundert und haben gefragt, oh, ihr habt auch so ein Kind? Ja. Und wo habt ihr dieses Kind her? In der Steppe gefunden. Also so blieb ich namenlos zeitlebens. Und jeder hat nach einem bestimmten Merkmal mich genannt. Ich habe 10, 20 verschiedene Namen. Also Schmutzfinkelchen, kleines Hündchen, Welplein, Fohlen, Lämmchen, Mäuschen, Wiesel. Viele haben mich Wiesel genannt.
Von dem Moment an, wo der Galsan Cinak als namenloses Kind aus der Jurte rausgesprungen ist, hat er mitgearbeitet, wie alle anderen Kinder auch. Und für die kleinen Hände und kurzen Beinchen hat es viel zu tun gegeben. In der Jurte innen und in der Steppe aussen. Da etwas auflesen, wo abgekehrt ist, und dort etwas holen oder bringen. Und wie älter ein Kind geworden ist, wie mehr hat es mitgearbeitet.
Jagend, angelnd, Dung sammelnd, Lämmer hütend, Kälber hütend und reitend, reitend, reitend und immer im Sattel. Und wenn ich müde war, dann habe ich mich abgesetzt und dann Pferd abgesattelt und die Satteldecke war meine Schlafunterlage und der Sattel war mein Kopfkissen. Das Pferd stand neben mir und wenn ich nachts schlief, hatte ich unter meiner Kutte auch mein Schießgewehr.
Tuva sind Jäger und darum hat euer Bub schon ein Gewehr gehabt. Bis 7, 8 hat der Djurugwa so gelebt und dann ist er in die Schule gekommen, ins Internat. Die Schule war 50 Kilometer von daheim weg, nur 50 Kilometer, aber dazwischen sind Welten gsi. Zuerst auf einen Einisch hat der Djurugwa einen anderen Namen bekommen. Einen, der mongolisch stehend hat. Von dort an hat er Galsan Cinak geheissen. Und dann ist er wie alle anderen Nomadenkinder zu einem Kommunisten erzogen worden. Die Mongolei hat damals ja noch zu der UdSSR gehört. Diese Jahre sind eine harte Zeit für uns.
Da hat man ja als kleines Kind Heimweh. Und das Schlimmste war ja, eine fremde Sprache erlernen zu müssen. Und die eigene Sprache ist verboten. Also auf dem Schulhof darf man nicht mehr in der eigenen Sprache sprechen. Da muss alles mongolisch gesprochen sein. Und das noch Schlimmere war, dass wir ganz andere Sachen als Tugend betrachteten. Und ich habe in meinem Roman Die graue Erde eine gruselige Szene sehr naturalistisch beschrieben, wie Bäume hingeknallt wurden, wie ein großer, heiliger, hunderte Jahre alter, heiliger Baum, eine große Lärche gefällt wurde. Und daneben stand geschrieben auf einem langen, breiten, roten Tuch mit weißen Papierbuchstaben geklebt: Natur, wir haben keine Angst vor dir, deine Schätze werden wir dir entrauben.
Die Zeit war für ihn aber auch ein Training für das, was in seinem Leben noch ist.
Das ist der Anfang gewesen des großen Abenteuers, das ich später haben musste. Also das ist die ersten Übungen. Ich bin heute sehr dankbar, dass die Schere so weit auseinanderklaffen musste.
Dass aus einem Galsan-Chinag etwas wird, das haben auch die Eltern gesehen.
Als ich so etwa 17, 18 Jahre alt war, haben sie gesagt, ich sei das Kind des Volkes. Ich brauche mich nicht um die Eltern zu kümmern. Ich soll, soweit es geht, weit weggehen von zu Hause und alles lernen, was zu erlernen ist. Denn der Stamm würde mich brauchen. Und mein 3 oder 4 Jahre älterer Bruder, der sollte sich um die Eltern kümmern. Das haben Vater und Mutter bei einem feierlichen Tee uns beiden gegenüber gesagt.
Und als Kind vom Volk hat der Galsan-Chinag später auch das Amt vom Stammeshäuptling übernommen. Aber zuerst ist er nach der Matura weit fort, auf Leipzig, in die damalige DDR. Die Mongolei hat ihn dort zum Germanisten ausgebildet.
Die deutsche Sprache ist sehr schwer gewesen, schon deswegen, weil es einen Laut gab, den es in allen nomadischen Sprachen nicht gab. Das ist der Laut F. Also ich konnte nicht sagen Fisch. Es wurde bei mir immer Pisch.
Trotz allen Schwierigkeiten, Deutsch hat er schnell gelernt. Schwieriger war es für ihn allerdings, unsere Kultur zu verstehen. Zum Beispiel die Esskultur.
Wir haben ja unsere 10 Finger. Und dann hat jeder Mann einen scharfen Dolch in einer Scheide am Gürtel. Und wenn wir so ein Brocken Fleisch essen, dann hole ich aus meiner Scheide einen scharfen Dolch und schneide so. Das gehörte zum Mannsein, dass das Messer scharf ist und dass man so mit ruhiger Hand schneidet, ohne ein bisschen zu zittern. Und dann mit 2 Fingern, also mit dem Zeigefinger und dem Daumen, habe ich diese abgeschnittene Scheibe so in der Mitte gepickt, hochgehoben und Mund aufgesperrt und dann fallen gelassen, so präzise fallen lassen, dass das genau hineingerät. Und dann möglichst laut essen, schmatzen, weil man dadurch sieht, dass man mit allen seinen 5 Sinnen isst. Riecht, fühlt, hört, schmeckt und nun und das wird als schön empfunden und als gewaltig gilt man, wenn man unten sitzt und ganz breit, wie eine Gipfellärche. Die Altai-Lärchen sind sehr breit und sehr kräftig, aber dafür kurz. Also ich sitze unten breit, dann bin ich ein mächtiger Mann. denkt man. Und hier kommt man, man soll spitz und hager und dünn sein und immer in die Höhe wachsen. Und da muss man, auch wenn man isst, leise essen wie ein Dieb. Aber ich habe, zielstrebig wie ich war, viele Sachen herausbekommen, die heutige Europäer nicht wissen. Wenn ich jetzt an diesem Tisch sitze, da kann ich preußisch korrekt essen.
Aber seine Kultur hat er nicht verloren. Und er kämpft dafür, dass sie nicht verloren geht. Als Stammeshäuptling schaut er nicht nur fürs Materielle, sondern auch fürs Immaterielle, fürs kulturelle Überleben von der 4000 Tuva. Zum Beispiel hat er 1995 in einer grossen Karawane seinen Stamm, der in den 60er Jahren umgesiedelt worden ist, wieder zurück in die Steppe vom hohen Altai begleitet. Aber er ist auch ein Realist.
Das Nomadentum geht zu Ende. Das Nomadentum. Und wir werden natürlich als Volk weiter existieren, aber nicht in dieser Form. Wir werden so ein bisschen wie Landarbeiter, Landproleten werden. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht, aber bis es so weit ist, könnte es noch 50 oder 100 Jahre dauern, um weiter diesen traurigen Tag weiter hinauszuschieben, muss man tagtäglich arbeiten, arbeiten. Und solange ich lebe, wird mein Volk nicht aussterben.
Die Zeit kann auch ein Ghazan Jinnag nicht aufhalten, aber seine Nachfolge als Stammeshäuptling ist bereits geregelt. Sein jüngster Sohn ist sein Nachfolger und er ist aber jetzt schon im Amt, wenn der Vater auf Reisen ist. Wissen Sie eigentlich, woher das Wort «Hurra» kommt? Wir drücken ja Freude aus damit. Es sei aber ursprünglich ein Kampfschrei, erklärt uns der Schaman Ghazan Jinnag im nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf Tieres Eis. Und er sagt uns auch, wie das tönt, wenn er einen Fels und wenn er auf einen Fels eine Frage stellt. Verkehrsinfo DRS von 15.31 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo, 2 Kilometer Stau.
a lullaby somewhere over the rainbow. Skies are blue and the dreams that you dare. And wake up where the clouds are far behind me. Behind me.
Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where.
Over the Rainbow mit der Stimme von Michael Bolton und der Paula Fernandez. Der Gazan Jinak, unser Gast im Menschen- und Horizontendorf Tieres Eis, ist in einer Nomadenfamilie aufgewachsen im Hohen Altai. In seinem mongolischen Stamm hat es eine berühmte Schamanin gegeben, die schon bald einmal aufmerksam worden ist auf ihn und entdeckt hat, dass der kleine Bub das Zeug hat zum Schaman. Und so hat sie ihn schon mit 4 oder 5 in die Lehre genommen. Was ist denn eigentlich ein Schaman? Die RS1-Redaktorin Brigitte Flüeler hat mit dem Gazan Jinak darüber geredet.
Über einen Schamanismus weiss man bei uns im Westen nicht so recht Bescheid. Am ehesten weiss man vielleicht noch, dass Schamanen Menschen sind, die besondere Kräfte haben und die mit Geistern reden. Der Gazan Jinak ist ein Schaman. Und er sagt dazu:
Also, das Wort Schamane gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja so ein Modewort. Das hat irgendein europäischer Ethnologe vor 100 Jahren aus Sibirien mitgebracht oder aus Neuseeland, ich weiß nicht, also aus dem Ausland. Dieser Mensch hat die Sprache der Eingeborenen nicht verstanden. Dieser Mensch hat ein Fotoapparat gehabt und Geld gehabt und Macht gehabt und im Auftrag eines Königs gereist. Und dann ist dieses Wort Mode geworden. Schamane ist vermutlich ein falsch gehörtes Wort. Falsch gehörtes. Der Mensch hat vom Wesen der Sachen nichts verstanden. Aber wissen Sie, was Schamane ist? Das ist ein Schöpferischer, ein Gewaltiger, ein Genie. Und das ist ein Heiler zum Beispiel. Ich will lieber Heiler heißen als Schamane.
Schaman kann also verschiedene Bedeutungen haben. Und jeder Schaman ist auch wieder anders. Zum Heiler, Gazan Jinak. Wenn er einen Mensch heilt, wie macht er das?
Er soll sehen, ich kämpfe um ihn, mit ihm. Vielleicht schaffen wir es. Du und ich, 1:1 sind mehr als 2. Also wenn wir zusammen sind, kommt ein Dritter, das ist wahrscheinlich der Geist. Und das gelingt hin und wieder. Ich kann das nicht so erklären, aber ich erahne, denn ich kann die Heilung keinem Menschen schenken. Aber wenn jetzt der Patient bereit ist, mit mir zu machen, er hat Vertrauen und sagt, nur dieser Alte, aus der Steppe. Der kann mir helfen. Dann ist er da. Und ich habe ihn mit offenen Händen empfangen und habe ihn an mich gedrückt und habe ich ihm gesagt, wir werden es sehen. Das macht viel Hoffnung. Und der Mensch ist lockerer geworden. Und dann, ich halte ihm und ich rede nicht, keine Silbe über die Krankheit. Ich führe ihn weg und ich erzähle, wie ich neulich in der Steppe gewesen bin, bei einer geizigen Frau da übernachten wollte. Und die wollte was kochen und das wollte nicht werden. Und da gab es plötzlich kein Feuer mehr und so. Völlig andere Sachen. Vielleicht etwas, was ich tatsächlich erlebt habe, aber möglicherweise auch etwas, was ich erlebt haben könnte, erleben würde irgendwann. Und erzähle ich, warum? Weil ich ihn von seiner Krankheit wegbringen will, weil ich ihn auf eine andere Bahn bringen will. Aber in der Zeit sind wir ständig in Hautkontakt. Und im Blickkontakt. Und der Mensch lacht, der Mensch weint und gerührt von meiner Erzählung. Plötzlich sehe ich, es hat geklappt. Und was ist geschehen? Er hat sich selber geöffnet und die Heilung ist von selber geschehen. Es ist wie ein Knoten. Ich habe ihn so locker gemacht, locker gemacht, locker gemacht. Er hat gelacht oder geweint und es ist geschehen. So stelle ich mir ungefähr vor. Aber so ganz genau erklären kann ich nicht.
Viele Europäer sind solchen Heilpraktiken gegenüber skeptisch. Und es gibt darum auch immer wieder Leute, die ihn auf die Probe stellen, die ihn als Scharlatan enttarnen. Traurig macht ihn das, Jentai verrückt, und er ist vorsichtig geworden, wenn jemand hier im Westen zu ihm kommt. Aber bei seinem Volk, da glaubt man an seine Kräfte. Da ist er ein Heiler, ein Schaman. Man kann vielleicht sagen, ein Schaman, der kehrt das Gras wachsen, ist ein Mensch, der ganz feine Antennen hat, der spürt, was los ist, und das ohne gross zu überlegen. Und der hat der Galsan Chinak da auch noch seine Hilfsgeister, die ihm sagen, was er machen muss. Hier ein Beispiel aus seinem Alltag.
Wir haben den Begriff Hilfsgeister. Also es gibt ganz bestimmte dieser Geister. Ich merke, dass wenn ich jetzt Lesungen habe und dann fange ich Bücher signieren an. Leute stehen Schlange und das muss ganz schnell gehen. Also jede Signatur ist ein kleiner Liebesbrief. Und Leute brauchen nur den Namen zu sagen. Barbara, Klaus, mehr dürfen sie nicht sagen. Und die geben das Buch und ich sitze und ich schreibe, 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 schreibe. Und ich weiß vorher nicht, bis ich angefangen habe für Klaus. Schon fällt ein und ich spüre immer, hier sitzt ein Geist, der flüstert mir hinein und hier sitzt einer, flüstert mir in das Ohr. Aber wenn einer jetzt gut gemeint etwas zu viel sagt als nur den Namen, da ist plötzlich Schluss. Dann bin ich wie ein Fisch auf dem Trockenen. So ist das. Also diese Geister gibt es und jeder Künstler dürfte es ja wissen. Es will ja nicht klappen, nicht wahr? Manchmal, es will nicht klappen. Irgendetwas will nicht laufen. Plötzlich ist es, der Stöpsel ist raus. Es fließt, 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 es läuft, läuft, läuft. Das ist Geist.
Und darum sind Schamanen nicht nur Heiler, sie sind auch Künstler. Für den Galsan Chinak sind auch der Goethe, der Beethoven und der Mozart Schamanen gewesen. Grosse, mächtige Schamanen. Die Ausbildung zum Schaman ist mehr als nur eine Ausbildung zum Heiler.
Der Schamanenschüler, das ist ja der Dichtergeselle, der Dichter der Ding. Schamane ist ja in dem Sinne nichts weiter als Poesie. Also ein kleiner Schamane, meine erste Aufgabe lautete, ich sollte einen großen Felsen ansingen. Und ich sollte sagen, was der Felsen auf meine Worte hin sagen würde. Das bedeutet, ich soll aus dem Stegreif Verse erfinden und dazu selber gleichzeitig eine eigene Melodie erfinden, gleichzeitig Dichter und Tondichter werden. Und so hat man sich weiter gequält, bis man eines Tages in der Übung war.
Und so dient das, wo der Galsan Cinak dazumals als kleiner Bub hat aufgenommen.
Ulu, alleine, glarem, uzu, ungarai, solorum, udo, Notunen Uruhar Neudagnanen und so weiter. Also man kann das beliebig lange machen. Man hat ja alle Zeit der Erde. Man singt sich heiser, man singt sich also besoffen. Man kommt in Schwung. Also wenn man so ein paar Minuten lang gesungen hat, dann wird man plötzlich sehr viel leichter. Also die Stimme wird immer besser. Und die Hemmung verschwindet. Und irgendwann hebt man ab. Das ist der Gesang, das ist die Poesie und das ist auch Philosophie.
Und das, was der Galsan Cinak gesungen hat, das heisst?
Meine großen bunten Berge, meine langen schwarzen Gewässer, fließet und stehet und höret mir zu, erwachet aus dem Schlaf und steht mir bei. Ich brauche euch, ich brauche eure Worte, ich brauche eure Weisheit. Und Hurra, 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 das ist das deutsche Wort Hurra. Also Hurra, Hurra war ja der Kampfruf der Hunnen. Und als die Hunnen vor 2000 Jahren nach Europa kamen, die haben immer wahnsinnig geschrien, Hurra! Hurra, 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 hurra. Also die Reiter so auf mein Bein. Hurra, 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 haben sie geschrien und die Pferde haben gewiehert dazu. Und die Europäer haben, schlau wie die immer waren, verstanden, welche Macht in diesem Wort steckte. Alle haben dieses Wort genommen und heute hat jede Sprache der Welt dieses Wort. Hurra!
Am Schluss von dem Mittwochnachmittag habe ich mich beim Galsan Cinak herzlich bedankt. Und er hat da drei Fappen gesagt.
Also ich danke Ihnen auch ganz herzlich und nierig, lungig und zungig.
Das ist ein allumfassender Dank. Der Dank vom Schaman und Schriftsteller Galsan Cinak. Er ist im Moment gerade auf Europa-Tour mit seinem neuen Buch auf Lesereise. «Gold und Staub» heisst das Buch und ist im Unionsverlag erschienen. Es geht hier um Goldminen, um Ahnengräber und um Schamanen mit Handy.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti?
toutes ces nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
You're really feeling fine. Are you?
Das ist neue Musik hier auf DRS 1 mit dem Berner Oberländer Nils Buri, früher Eishockey-Spieler, heute Vollblutmusiker. Das ist ein Song ab seiner neuen CD. Ihre heutige Abendbegleitung hier auf DRS 1 heisst Reto Scherrer nach den 4 Nachrichten. Ganz einen schönen Sonntag wünscht Ihnen noch die Regie Sager.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.